SWR 2 zur Person.
Dazu begrüßt sie Dagmar Munk. Unsere zur Person ist heute Lorenz Duftschmidt, der Gambist. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Wir hören Sie gleich mal musikalisch mit einem Ausschnitt aus Ihrer Schmelzer-CD. Das war das Balletto di Matti und La Pastorella aus dem Balletti von Johann Heinrich Schmelzer. Lorenz Duftschmidt, Sie haben diese CD zusammengestellt mit allen möglichen Ballettmusiken und Sonaten. Was war die Idee?
Die Idee war eigentlich eine CD der Kaiserin Margarita Theresia oder Teresa, der ersten Gemahlin von Kaiser Leopold I., zu widmen. Weil sie war eine ausgesprochen inspirierende Persönlichkeit. Sie hat Velázquez zum Beispiel inspiriert zu diesem Bild Las Meninas, da ist ja das kleine Mädchen im Zentrum und eben auch viele Komponisten am Hof Leopolds I. Auch Leopold selbst hat komponiert. Als sie dann viel zu früh gestorben ist, hat er Lectiones pro Nocturni für sie komponiert, also eine Grabmusik. Und nachdem sie eben so künstlerisch wertvoll war für die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts, auch im österreichisch-spanischen Habsburgerreich, wollten wir ihr diese CD widmen.
Sie sind Österreicher, man hört es ein bisschen. Ist es auch die österreichische Musik dieser Zeit, die Ihnen besonders am Herzen liegt? Da kommen ja nun von Bieber, Schmelzer, Fuchs. Wir werden noch einiges hören in dieser Sendung, auch Muffat hat Österreich gestreift. Liegt die Musik Ihnen besonders am Herzen?
Ja, die liegt mir natürlich als Gambist besonders am Herzen und ich liebe sowieso das 17. Jahrhundert insbesondere. Es ist nämlich so, in Österreich ist die erste und zweite Wiener Klassik in aller Ohren und in aller Herzen. Und die Musik, die davor gespielt wurde, ist eigentlich ein bisschen unterbelichtet und man übersieht, welche unglaublichen Schätze da noch im Verborgenen liegen. Es gibt auch diese berühmte Musiksammlung Leopoldina in der österreichischen Nationalbibliothek, eine ganze Sammlung von Werken aus dem 17. Jahrhundert, die zum Teil noch gar nicht ans Tageslicht gefördert wurden. Und deshalb widme ich mich dem natürlich sehr, sehr gerne.
Sind Sie auch ein Ausgräber?
Ja, wir haben einiges natürlich da auch gefunden, auch von Johann Joseph Fuchs zum Beispiel. Da gibt es zwar eine Johann Joseph Fuchs Gesamtausgabe, die ja auch sehr fleißig arbeitet, aber auch hier ist sein Schaffen so unglaublich reichhaltig, dass da noch ganz vieles, also ich habe auch ein Stabat Mater von ihm zum Beispiel ausgegraben, ein großes fünfstimmiges mit Chor und Orchester. Da liegt auch noch vieles im Verborgenen, was der Erhellung im Konzertsaal erwartet.
Diese Gesamtausgabe von Fuchs, die schreitet ja so langsam voran. Ich glaube, seit 50 Jahren sind sie dran und es wird noch 50 Jahre dauern, dass man auch gezwungen ist, ein bisschen zu schauen, was gibt es da als Autografe noch oder als frühe Drucke in der Bibliothek.
Ja, das liegt natürlich auch daran, dass der musikwissenschaftliche Anspruch sehr hoch ist an so eine moderne Ausgabe. Man muss alle Quellen vergleichen und alles ganz genau, auch für Nicht-Continuo-Spieler zum Beispiel eine Aussetzung liefern und das brauchen wir alles nicht. Es liegen fast von allen Werken sehr, sehr gut verwendbare Stimmenmaterial aus der Zeit vor, aus dem man übrigens auch sehen kann, mit welcher unglaublich großen Besetzung die meisten dieser Werke gespielt wurden. Johann Josef Fuchs ist zum Beispiel ein Komponist, der ins Volle geht, mit kaiserlichem Maßstab rechnet. Seine Opern dauern oft 5-6 Stunden und sind eigentlich ein großes gesamtkunstwerkliches, multimediales
Deswegen werden sie auch kaum aufgeführt.
Ja, deshalb kaum aufgeführt. Weil wenn man sie dann in sozusagen zusammenschrumpft auf kleine Besetzung, dann verlieren sie schon ganz, ganz viel von ihrer Wirkung. Um vielleicht nochmal auf die erste CD zurückkommen, La Margarita. Als Leopold I. diese Margarita geheiratet hat, im Jahre 1667, da hat er ihr zu Ehren ein riesiges Rossballett aufführen lassen. Und dafür haben an die 1000 Darsteller ein Jahr lang geprobt, mit den Pferden zusammen. Ich glaube, es waren 300 oder 400 Trompeter, die gespielt haben. Und man hat dann auch noch eine große Seeschlacht am Hof, der Hofburg, inszeniert. Diese Maßstäbe sind heute natürlich nicht mehr wirklich durchführbar.
Schafft auch André Rieu nicht mit schönen Brunnen im Hintergrund. Dann hören wir doch was von Johann Josef Fuchs, etwas Geistliches. Sie haben ausgesucht aus dem Te Deum den Anfang. Eine Aufnahme, die Sie auch mit Armonico Tributo Austria mit Ihrem Ensemble gemacht haben und der Domkantorei Graz.
Bei dem gibt es auch sehr interessantes Stimmenmaterial von Josef Haydn. Keiner weiß genau warum. Und es wurde zum letzten Mal bei der Hochzeit von Maria Theresia gegeben noch, dieses Tedeum.
Tatsächlich dann 50 Jahre später?
Ja, genau.
Dass wir heute Fuchs nicht mehr kennen oder ihn so reduzieren auf denjenigen, der den Gradus ad Parnassum geschrieben hat und all die Musiktheorie-Studenten damit quält, ist eigentlich wirklich schade. Da ist doch noch viel zu entdecken.
Ja, ich glaube, es ist nicht ganz so einfach, weil er sehr viel Tradition in seinen Kompositionen ganz bewusst noch mitnimmt. Also Stücke von ihm, ist man dann später draufgekommen, sind eigentlich nur instrumentale Bearbeitungen von Stücken von Giovanni Pierluigi da Palestrina. Der hat wirklich diese Prima Pratica sozusagen noch ganz lange aufrechterhalten. Und auch in der Hofkapelle, dass bis in die 1740er, 50er Jahre, dass die Zinken dort noch musiziert haben, das ist auch ganz außergewöhnlich. Also wirklich noch im Hochbarock eigentlich. Und die ganzen Tempovorschreibungen, die er macht, Allegro ma accomodamente zum Beispiel, die man sonst eigentlich nirgends findet. Wenn man bei Händel Allegro oder Largo findet, dann weiß man eigentlich heutzutage schon, was man genau dann tun soll. Bei Johann Josef Fuchs weiß man das eben nicht so ganz genau, weil er aus einer ganz anderen Tradition kommt. Ich glaube, das ist auch, abgesehen von seiner großen Monumentalität in seiner Besetzung und auch in der Länge der Stücke, warum er heute nicht so viel gespielt wird.
Für Sie offensichtlich ein Anreiz gewesen, um sich damit zu beschäftigen. Lorenz Duftschmidt, heute Gast in SWR2 zur Person. Sie haben noch eine zweite Fuchs-CD gemacht und da ist die Turcaria drin. Ein Stück, was zwar von Fuchs ist, aber ich glaube, da stecken Sie hinter.
Ja, die Turcaria ist mir mittlerweile sehr ans Herz gewachsen. Am Anfang habe ich mir gedacht, was ist das eigentlich für ein Blödsinn, dieses Stück? Nur Unisono-Läufe und eigentlich alles ein bisschen falsch gemacht. Es ist auch eine Passacaglia drinnen, die dann immer wieder unterbrochen wird von Unisono-Läufen. Und dann habe ich aber eben gesehen, dass das Stimmenmaterial in Stift Kremsmünster liegt. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt schaue ich mir das einmal an, was da passiert. Und bin in das Archiv gegangen und dann war ich schon einmal sehr überrascht, als der Musikpater mit einer Schachtel eigentlich von Noten dahergekommen ist, weil es ist eigentlich eine Trio-Partie, die normalerweise mit zwei Violinen und Continuo gespielt wird. Und dann habe ich gesehen, dass da Unmengen von Auflagenstimmen liegen. Also das wurde chorisch gespielt, eine große Besetzung. Und dann habe ich auch den Pater gefragt, was er eigentlich von diesem Stück hält. Und dann habe ich gesagt, höchstwahrscheinlich steht das im Zusammenhang, wenn ich einen Raum weiter hinübergehe, da ist sozusagen die Stiftssammlung und da kann ich einmal sehen, dass hier sehr viele Musikinstrumente auch der Türkenbelagerung aus dem Ende des 17. Jahrhunderts aufbewahrt werden. Ja, da liegen Glockenbäume, da liegen Tambours, auch Zelte, also Schilder, alle möglichen Kriegsbeutestücke der Wiener Türkenbelagerung von 1683. Das war nämlich so, dass das alliierte Entsatzheer, das unter Jan Sobieski, dem polnischen Heerführer, nach Wien gegangen ist, um Wien wirklich im letzten Augenblick vor das drohte wirklich zu fallen. Da hat der Jan Sobieski auf der Hinreise und auf der Rückreise in diesem großen Voralpenkloster Station gemacht mit seinem Entsatzheer. Und die wurden dort verköstigt, konnten endlich wieder mal gut essen. Und als Dank hat eben der Sobieski dem Stift einige Beutestücke der türkischen Belagerung überlassen. Und da sind auch diese Musikinstrumente dabei. Und höchstwahrscheinlich kann dieses Stück sozusagen eine Art Musiktherapie um 1700 gewesen sein, dass man mit diesem Stück sich sozusagen die Schrecken dieser fürchterlichen Zeit, wo wirklich die Leute verhungert wurden und massakriert wurden vor den Bollwerken der Stadt Wien, dass man sich diese Traumata mit diesem Stück von der Seele gespielt hat, mit einer Art von Witz.
Und was man jetzt hören kann, sind diese Instrumente, die Sie fleißig dort auch in Gebrauch genommen haben.
Wir haben dort das auch aufgenommen in Stiftkremsmünster im sogenannten Kaisersaal, zum Teil unter Verwendung dieser Musikinstrumente.
Turcaria war das von Johann Josef Fuchs, angereichert von Ihnen, Lorenz Duftschmidt, mit diversen Instrumenten, beziehungsweise offensichtlich war das Stück ja gedacht dreistimmig nur, aber mit der Möglichkeit anzureichern, wie bei Muffat auch, dreistimmig und dann gibt es noch Stimmen dazu.
Ich denke, dass also sozusagen nur das Grundgerüst aufgeschrieben worden ist und man noch vieles dazu gemacht hat, auch in dieser Zeit.
Wenn Sie sagen, auch ein bisschen Musiktherapie dabei, durfte jeder mitmachen. Ihr Ensemble Armonico Tributo Austria gibt es schon eine ganze Weile, seit 1989. Da waren Sie, wenn ich richtig gerechnet habe, 25 Jahre alt und bereits Gambist. Wie begann das Ganze?
Ja, das ist eine ganz, ganz alte Geschichte. Wir hatten eigentlich schon viel länger zusammengespielt, aber auch mit wechselnden Besetzungen. Ursprünglich geht das Ganze zurück eigentlich auf meinen Vater, Günther Duftschmidt, der jedes Jahr, also er war Apotheker, aber jede freie Minute, die er hatte, er ist an der Orgel gesessen oder am Cembalo oder hat irgendwelche Noten irgendwo bestellt oder geübt oder aufgetrieben. Und er hat jedes Jahr im Sommer eine sogenannte Musikwoche organisiert mit Jugendlichen, mit lauter jungen Leuten. Er war Cembalist und das bitte sehr in den 70er Jahren in Österreich.
Das da gab es noch nicht viele.
Da war nicht so selbstverständlich. Und er hat im Rahmen dieser Musikwochen Stücke geübt, einstudiert, auch Quellen studiert dazu und dann am Schluss der Musikwoche 3, 4, 5 Konzerte in der Region gemacht.
Und das war in Linz, wo Sie groß geworden sind?
Das war in Linz, ja. Mein Vater hat auch eine sehr schöne Hausorgel dort stehen gehabt, die übrigens Anton Heiler eingeweiht hat. Mhm. Und noch viele andere sehr namhafte Orgelvirtuosen haben auf diesem Instrument gespielt. Also wir haben als Kinder schon Kontakt gehabt zu sehr, sehr tollen Musikern eigentlich. Und
das klingt auch so nach einem offenen Haus. Also ja, da waren auch ja, viele dann zu Besuch.
Das war sehr, sehr schön. Wir konnten sozusagen das aufsaugen, was Musik alles kann und wie weit man mit Musik eigentlich kommen kann. Das ist wirklich eine Sprache eigentlich. Es waren auch zum Beispiel die Gebrüder Schulz dort zu musizieren. Wolfgang ist dann Solist bei den Wiener Philharmonikern geworden auf der Flöte. Walter bei den Wiener Symphonikern. Und Gerhard, zweite Geige beim Alban Berg Quartett.
Die haben wir alle dort erleben können. Wenn Sie sagen, wir Kinder, dann haben Sie noch ein paar Geschwister?
Einen Bruder, einen großartigen Oboisten und Blockflöter, der aber dann die Apotheke übernommen hat und das hat ihn so in Anspruch genommen, dass er dann nicht mehr die Oboe leider spielen konnte. Er hat sich jetzt wieder der Fotografie gewidmet. Das geht dann wahrscheinlich auch mit etwas weniger Zeitaufwand.
Ich habe gelesen, dass Sie auch schon zu Schulzeiten ein altes Musikensemble hatten. Sie waren infiziert auch durchs Cembalo mit der alten Musik.
Genau, ich habe mit Cembalo angefangen und ich habe dann die Oberstufe des Gymnasiums, also ab der 8. Schulstufe, das Musikgymnasium in Linz besucht. Das ist ein Gymnasium, also ein Oberstufenrealgymnasium der Diözese Linz gewesen für Studierende der Musik. Und da bin ich, glaube ich, in den dritten oder vierten Jahrgang erst hineingekommen. Also das war ganz frisch erst gegründet. Ich glaube, zwei Klassen ober mir war Franz Welser-Möst, dann Gunnar Letzbohr war auch dort, Michael Ohmann, also sehr viele auch heute namhafte Musiker. Da hat wirklich, das war sozusagen die Initialzündung, da aus Oberösterreich viele Musiker auf den richtigen Weg zu bringen, sagen wir mal. Und da haben wir auch schon ein Ensemble gehabt, das hat Ars Antiqua geheißen. Das hat dann mein Freund Gunnar Letzbohr weitergemacht. Er spielt auch
heute noch. Mit dem wir heute noch zusammen
spielen. Genau, und er spielt unter diesem Namen auch heute noch, macht sehr viele CDs auch. Er wohnt mittlerweile in Italien. Und da haben wir also wirklich ganz wertvolle Erfahrungen sammeln können, weil wir konnten, also ich mit meiner Gambe konnte ja im Gymnasiumsorchester nicht mitspielen.
Haben Sie gleich Gambe gespielt? Das ist ja auch ungewöhnlich. Nicht erst Cello ein bisschen?
Cembalo. Und das war aber damals, waren ja die Instrumente eigentlich noch nicht wirklich Musikinstrumente. Und da habe ich irgendwie nicht verstehen können, die Schönheit der Musik mit diesem Musikinstrument und wie dann meine Mutter zum Gambenspielen angefangen hat und ich diese Gambe auch einmal probieren durfte, habe ich gemerkt, das ist es für mich, dass man viel näher am Klang dran und man kann viel mehr sprechen und hat nicht so viel Mechanik zwischen sozusagen seinem Herz und dem Ton und das hat mir dann schon viel besser gefallen.
Stücke, die ja nun wirklich aus der Seele kommen, sind Stücke von François Couperin. Sie haben auch Aufnahmen, Soloaufnahmen mit Marin und Forqueray gemacht. Dazu werden wir noch kommen. Wir hören jetzt mal aus der Première Suite en Mi Mineur das Prélude. Das Prélude aus der ersten Suite in E-Moll von François Couperin, von Ihnen gespielt Lorenz Duftschmidt mit Ulrike Becker an der begleitenden Gambe und Bob van Asperen Cembalo.
Es gab noch eine sehr wichtige Mitwirkende, meine Gambe. Das ist nämlich ein originales Instrument von 1699, das in Paris von Nicolas Bertrand gebaut wurde. Ein unglaublich schönes Instrument. Eine große Basse de Viol mit einem Seitenlänge von 72,5 cm. Modernes Cello hat ca. 69,5. Und dieses Instrument ist in der Zeit gebaut worden, in der die Gambe in Frankreich ihr goldenes Jahrhundert erleben durfte. Le siècle d'or de la basse de viol. Und es ist durchaus möglich, weil es einer der berühmtesten Gambenbauer von Frankreich, dass diese Stücke, die von Marin Marais, Antoine Fauqueré oder von Couperin komponiert wurden, damals schon auf diesem Instrument gespielt wurden. Es kann sein, dass Marin Marais selber seine Couplet de Folie auf diesem Instrument improvisiert hat und danach aufgeschrieben hat. Und das macht schon einen sehr, sehr direkten Zugang zu dieser Musik.
Wie ist Ihnen denn diese Bertrand-Gambe begegnet?
Diese Bertrand-Gambe ist mir in Madrid. Per Zufall hat sie sich gemeldet bei mir. Und zwar ist einem Bratscher unseres Ensembles in der Hitze, nicht nur des Gefechts, sondern auch von Madrid im Sommer, hat sich das Griffbrett gelöst vom Instrument und er musste zum Geigenbauer gehen, um sich das anleimen zu lassen, um wieder spielen zu können. Und er kam zurück von dem Geigenbauer und hat mir gesagt, Lorenz, da steht ein ganz komisches Instrument, das schaut so aus wie eine Gambe, es hat zwei Hälse, solltest du dir anschauen.
Zwei Hälse?
Ja, ganz komisch. Da habe ich überlegt, geben tut es eigentlich nur Bariton? Das ist eine Gambe mit zwei Hälsen, eben einen zum Greifen und den anderen für die Resonanzzeiten. Und dann bin ich dort hingegangen und dann steht dort wirklich so ein Instrument mit einer Metallseite drauf. Alle anderen waren abgerissen, die war auch geknüpft. Also spielen konnte man gar nicht auf dem Instrument. Und es hatte dann in der Tat zwei Hälse. Aber ich habe aus Details gesehen, dass das nicht original ist, nicht original Spieleinrichtung.
Aber den zweiten Hals hat jemand dazu gebastelt,
genau.
Für Resonanzzeiten
genau. Dann. Ja,
auch.
Genau. Drinnen ist wunderschön gestanden, originaler Zettel, Nicolas Bertrand, Paris 1699. Und dann habe ich mir ein kleines Spiegel geben lassen von dem Geigenbauer, so wie beim Zahnarzt.
Der offensichtlich nicht wusste, welchen Schatz er da hat.
Nee, er wusste gar nicht, was das ist eigentlich. Er wusste schon, Nicolas Bertrand hat er natürlich gekannt, aber für ihn war das ein Bariton von Nicolas Bertrand. Mhm. Aber Bariton hat er nicht gebaut, der Nicolas Bertrand. Der hat wunderschöne Gamben gebaut, aber kein Bariton. Und mit dem Spiegel habe ich dann hineingeschaut mit einer kleinen Lampe und dann habe ich gesehen, dass auf dem Oberklotz, also dort, wo diese zwei Hälse angemacht waren, im Inneren des Instruments ist ein Zettel geklebt. Und da ist drauf gestanden, Transformada da Viola da Gamba a Viola di Bordone, Buenos Aires, 1946. Und dann wusste ich, da hat jemand eine Gambe auf einen Bariton umgebaut, das kann man wieder zurückbauen und dann haben wir eine originale Nicolas Bertrand.
Und irgendjemand wusste offensichtlich, was für ein schönes Instrument es war, sonst hätte er es nicht mit nach Argentinien genommen.
Ja, wie das nach Argentinien gekommen ist und wieder zurück, entzieht sich natürlich völlig meiner Kenntnis. Ich weiß nur, die Gambe lohnt mir das, dass ich sie gerettet habe aus dieser Unspielbar-Verhunzung, Unspielbarmachung. Und das wirklich, das zahlt sie mir sozusagen jeden Tag, gibt sie mir das zurück, wenn ich zu ihr greife und diese wunderschöne Musik spielen kann drauf.
Ich habe gelesen, es sind 6 Instrumente, die Sie zur Verfügung haben. Das ist unglaublich viel. Also auch Gamben gibt es ja nun gar nicht so viel. Da gibt es eine Dassalo von 1600, eine Jakobus Steiner Gambe von 1679, den Bertrand haben Sie schon erwähnt, Posch 1717, eine anonyme Viola da Gamba 1610, noch 2 weitere. Suchen Sie jedes Mal für eine Aufnahme, für ein Konzert eine Gambe aus oder ist es doch eine, die dann mit Ihnen reist?
Nach Möglichkeit versuche ich wirklich, jede Stilrichtung sozusagen der Gambe auf dem richtigen Instrument zu spielen. Wie man auch heute Couperin nicht so gerne auf einem italienischen Cembalo spielen würde oder Frescobaldi auf einem französischen Instrument, versuche ich, möglichst das zu machen. Aber wirklich, also die Steiner Gambe und die Bertrand Gambe, das sind 2 verschiedene Musikinstrumente. Das eine, wenn man es jetzt wirklich überspitzt formulieren will, ist ein wunderschönes Cello, eben diese Steiner Gambe, mit 7 Saiten und einer anderen Stimmung und wunderbaren Bünden und einem sehr brillanten, hellen, melodiösen Klang sozusagen. Und die Bertrand Gambe ist wirklich eine gestrichene Laute. Die hat unheimlich viel Resonanz, ist aber dadurch nicht so hell im Klang. Und jeder Komponist hat in seinem Stil das gewusst, wenn er für Gambe geschrieben hat, was er da tut. Also insofern lohnt sich das schon, aber natürlich ist es reisetechnisch nicht möglich, mit 2 bis 5 Gampen im Flugzeug herumzufliegen, das geht meistens nicht. Da muss man eben eine kluge Programmauswahl machen, sodass man das auch möglichst stilgerecht spielen kann.
Ist natürlich schwer. Wenn ich jetzt frage, gibt es eine Gambe, die Sie besonders mögen, dann sprechen Sie ja gegen die 5 anderen Gamben. Aber eine, die Sie vielleicht uns klanglich auch vorführen wollen in irgendeiner Aufnahme?
Ja, die Bertrand-Gambe haben wir schon gehört und ideal natürlich für Bach. Philipp Emanuel und Johann Sebastian Bach, die ja beide jeweils 3 Sonaten mit Viola da Gamba geschrieben haben, ist die Steiner-Gambe. Wir wissen selber, dass Johann Sebastian Bach selbst Steiner-Instrumente, Streichinstrumente besessen hat. Und da würde ich Ihnen sehr gerne aus unserer Aufnahme der Sonaten von Johann Sebastian Bach für Viola da Gamba und Obligatus Cembalo einen Satz vorspielen.
Das war das Allegro aus der Sonate für Viola da Gamba und Obligatus Cembalo in D-Dur, Bachwerkverzeichnis 1028 mit Ihnen, Lorenz Tuftschmidt an der Viola da Gamba und Andrea Marcon am Cembalo. Jetzt haben wir Sie schon auf 2 verschiedenen Gamben gehört, doch noch mal einen Schritt zurück. Also Sie haben erzählt, zu Schulzeiten haben Sie schon die Gambe gespielt und studienmäßig sind Sie dann gleich nach Basel gegangen?
Ja, ich habe noch im letzten Schuljahr am Musikgymnasium in Linz schon Kontakt aufgenommen zu Jordi Savall, weil meine Lehrerin in Linz die Gambe unterrichtet hat, Ulrike Kienast-Kneuer, die ich auch sehr verehrt habe. Sie war eine Studienkollegin von Jordi Savall und dadurch hat sie ihn gut gekannt und mir auch den Kontakt gemacht dorthin und ich habe dann Kurse bei ihm schon belegt.
Und er hat schon unterrichtet in der Schola Cantorum.
Er hat an der Schola Cantorum unterrichtet und ich habe dann die Aufnahmeprüfung auch eigentlich problemlos bestehen können. Und er hat mich dann, glaube ich, bereits im 2. Studienjahr gefragt, ob ich nicht mitspielen will bei Hesperion. Und ja, mittlerweile.
Nicht schlecht, schon gleich von Anfang an in so einem Ensemble mitspielen zu dürfen.
Das war für mich eine ganz, ganz, ganz steile, ein steiler Schritt sozusagen. Von dem Ensemble mit meinem Vater dorthin, das hat mich schon sehr tief ergriffen eigentlich. Und eben auch zusammen mit Bruce Dickey zu musizieren, mit Rolf Lislewand, der jetzt mit mir gemeinsam in Basel studiert hat, den habe ich dann auch dorthin mitnehmen können zu Jordi ins Hesperion. Da ist eigentlich sehr schnell gegangen, das hat mich sehr, sehr gefreut.
Mit Jordi Savall sind Sie immer noch in Verbindung und Sie spielen dort viel auch mit. Er hat ja immer gigantische Projekte, ich habe das Gefühl, Sie werden eher immer größer.
Ja, er ist jetzt gerade dran, die Beethovenschen Sinfonien einzuspielen. Da bin ich nicht dabei. Im Orchester spiele ich eigentlich weniger mit Gambe. Ich spiele auch kaum mehr Violone. Das ist reisetechnisch mit dem Alter dann nicht mehr so ganz so einfach. Aber für Konsorten, Projekte oder wir haben jetzt auch Abende mit 2 Gamben und Continuo gemacht. Sehr schöne Musik aus dem Film Tous les matins du monde. Das macht eigentlich immer wieder sehr, sehr viel Spaß.
Sie haben wirklich viele Konzerte mit ihm gespielt und auch unendlich viele Aufnahmen gemacht. Haben Sie mal überschlagen, wie viele CDs es überhaupt gibt, bei denen Sie mitgespielt haben?
Also ich habe neulich versucht, eben eine Liste zu erstellen und bin jetzt einmal auf 88 gekommen.
Ja, das aber ist eine gute Zahl.
Von vielen weiß man gar nicht vielleicht, dass sie dann doch einmal irgendwo erschienen sind.
Er hat eine Aufnahme gemacht, da waren Sie auch dabei. Sie heißt Musica Nova, Harmonie des Nations. Musik zwischen 15 und 1700 von italienischen, deutschen und englischen Gambenkonsorts. Illustre Namen, neben Jordi Savall und Ihnen auch Sergi Casademunt. Und daraus hören wir jetzt was Englisches von John Dowland, Lacrimae. Das war von John Dowland, die Lacrime Pavane, die berühmte, in illustrer Besetzung mit Jordi Savall und Ihnen, Lorenz Duftschmidt. Jetzt haben Sie sich hier auch zurückhalten müssen. Es macht ja auch Spaß, wenn es richtig fetzt auf der Gambe.
Das kann man wohl sagen, ja. Und der Telemann hat wahrscheinlich hier wieder mal einen Vogel abgeschossen. Weil so wie heute wird es auch damals vielleicht gewesen sein, dass sich viele Leute gedacht haben, ja, Gambe, das ist was für die feinen Damen und Herren, für die Aristokratie.
War es ja auch oft irgendwie, man durfte sitzen dabei, viele Herrscher haben Gambe gespielt.
Das hat zum guten Ton gehört, die meisten Bilder, wenn ein Musikinstrument bei einem Aristokraten dabei ist, ist sehr oft eine Gambe dabei. Und dann hat Telemann eben wahrscheinlich irgendwie eine Bitte bekommen, er möge doch ein Konzert schreiben, ein Doppelkonzert für Blockflöte und Gambe, da wird sich jeder denken, er Blockflöte ja auch so aristokratisch und eher so was Einfaches. Und was macht er? Er schreibt ein Stück, das er selber wahrscheinlich als hanakische Wirtshausmusik bezeichnen würde. Volksmusik, sehr heftig, sehr deftig, aber eben mit zwei aristokratischen Instrumenten besetzt.
Und es geht richtig los.
Ja, da geht es richtig zur Sache.
Das waren drei Sätze aus dem Konzert für Blockflöte und Viola da Gamba, Streicher und Basso Continuo von Georg Philipp Telemann mit Michael Ohmer, Blockflöte und Ihnen, Lorenz Duftschmidt, unserem heutigen Gast in SWR 2 zur Person mit ihrem Ensemble Armonico Tributo Austria. Und da müssen wir doch mal den Namen klären. Das ist ein Stück von Georg Muffat eigentlich.
Ja, eine ganze Sammlung von Instrumentalkonzerten von Georg Muffat, die er zweimal erscheinen hat lassen unter zwei verschiedenen Titeln. Und der erste ist eben Armonico Tributo. Und das soll ein harmonischer Beitrag eigentlich sein zur Verständigung der Nationen, so wie er auch schreibt. Weil er nimmt ja für sich in Anspruch, dass er die damals am meisten polarisierten Musikstile, also der italienische und der französische Stil, dass er in beiden mit einer meisterhaften Authentizität schreiben kann, weil er eben bei Corelli in Rom das gelernt habe und bei Lully in Frankreich. Und um diese Stile zusammenzubringen, später nennt man es dann auch den vermischten Stil, hat er diese Instrumentalsammlung herausgegeben. Das sind Ouvertüren im französischen Stil von Lully drinnen und dann wieder Allegri und Adagios, die wirklich auch von Corelli sein könnten.
Und das war eine Sammlung, die Sie schon immer fasziniert hat, auch die Musik von Muffat?
Ja, das ist eine sehr faszinierende Musik, finde ich. Muffat ist für mich noch ein stärkerer Orgelkomponist eigentlich als Ensemblekomponist. Es ist ja auch sehr interessant eigentlich, dass er in seinem Vorwort zu einer anderen Instrumentalsammlung, zu dem Florilegium, zum zweiten Teil, da gibt er eine Einführung, wie eben die Lullisten gespielt haben, weil das eben im süddeutsch-österreichischen Raum in der Zeit wahrscheinlich auch niemand genau wusste, hat er eine ganz genaue Anleitung gegeben, wie man die Striche setzt, welche Verzierungen macht, wie man Inegal spielt, wie man Diminutionen macht. Aber ich habe ein bisschen den Verdacht, das ist doch sehr, sehr trocken und sehr theoretisch eigentlich, diese Einführung, dass er das von irgendjemandem bekommen hat und dann herausgegeben hat. Er war doch in erster Linie Organist und das merkt man auch bei den Stücken. Manche sind ein bisschen knöchern und ein bisschen trocken, also man muss richtig gut aussuchen. Und was auch wichtig ist, er beschreibt ganz genau, wie man diese Stücke spielen kann. Das sind ja oft Suiten, aber eigentlich in der Form eines Concerto Grosso, Man sagt, man kann das praktisch nur mit dem Concertino aufführen, das Stück. Man kann eben dann noch Tutisten dazugeben und zwei Bratschen, dann kommt man auf einen fünfstimmigen Satz. Aber man kann eben auch zum Beispiel das Concertino mit Bläsern, wenn man gute Bläser hat, kann man mit Holzbläsern einige Teile des Concertino spielen lassen. Und das ist das, was wir eigentlich auch auf dieser Aufnahme gemacht haben.
Interessanterweise haben Sie aber gar nichts aufgenommen aus der Sammlung Armonico Tributo, sondern, wie Sie gesagt haben, aus Florilegium der späteren Sammlung.
Aus dem Florilegium und aus den Instrumentalkonzerten. Mhm. Das ist eben sozusagen die zweite Ausgabe.
Sind die denn tiefiger als der Armonico Tributo?
Das sind zum Teil andere Stücke, also manche Sätze sind ausgetauscht worden und zum Teil hat er auch ganz andere Tempobezeichnungen dazu gemacht. Und zum Teil, also zum Beispiel in der Chacona Propitia Sidera, hat er in der zweiten Ausgabe noch ganz viele Tempoangaben dazu geschrieben. In vielen Quellen liest man ja, dass man in der Chacon das Tempo nicht ändern soll. Auch wenn es Moll ist, muss das Tempo gleich bleiben. Aber er hat circa 20 Tempoangaben in dem ganzen Stück dazu geschrieben. Also das auch sehr, sehr interessant. Und da sieht man doch, dass die zweite Ausgabe noch wesentlich reicher ist. Sie verwendet das Material der ersten Ausgabe. Und deshalb haben wir uns entschieden, dass wir aus der zweiten Ausgabe die CD dann aufnehmen.
Dann hören wir diese Propitia Sidera. Günstiges Gestirn heißt das.
Genau, sie möge uns als Motto dienen.
Propitia Sidera, eine Chacon von Georg Muffat aus den Gravi Jucundae Selectus von 1701. Sie haben sich das ausgesucht, Lorenz Tuftschmidt, und wir hören Sie hier mit Ihrem Ensemble Armonico Tributo Austria. In Ihrer Schule schienen ja dann diverse gewesen zu sein, die auch in der Musikbranche immer noch sind, immer noch gut sind. Sie haben auch von Ihrem Vater erzählt, der mit vielen prominenten Leuten zusammen gespielt hat, darunter auch Gerhard Schulz vom Alban Berg Quartett. Sie haben sich einen Satz gewünscht aus Der Tod und das Mädchen von Schubert. Hat Sie diese Musik dann auch begleitet? Hat Ihr Vater, der ja Cembalist war, auch mal so ein Streichquartett zugelassen bei Ihnen zu Hause?
Nee, das eigentlich gar nicht. Aber Sie müssen sich vorstellen, damals in Linz war alte Musik noch nicht sehr en vogue sozusagen. Arno Kuhr hat seine ersten Sachen weit weg von Linz in Wien gemacht und war aber auch damals in Wien noch nicht sonderlich beliebt. Und ich musste mir sozusagen meinen Weg auf der Gambe bei den Modernen auch suchen. Und richtig gutes Streichensemble, da war das erste, was ich gut kennengelernt habe, eben das Alban Berg Quartett über den Gerhard Schulz. Weil Gambenkonsort, was wirklich gut zum Anhören war in Österreich, war zu dieser Zeit noch nicht vorhanden.
Ja, es ging um den idealen Streicherklang,
genau,
dann auch.
Genau, genau. Und ein barockes Thema, der Tod und das Mädchen. Mein Freund Michael, mit dem Blockflötenspieler, mit dem ich auch das Doppelkonzert von Telemann aufgenommen habe, der hat mir einmal diese CD mitgebracht von dem Alban Berg Quartett und seither war die eigentlich immer im Auto, wenn ich unterwegs war. Also Sie können sich vorstellen, als Instrumentalist mit 3 oder 4 großen Streichinstrumenten ist man viel mit dem Auto unterwegs und da habe ich die immer wieder rauf und runter gehört, diese CD, dass ich selber mal auch aktiv diese Musik spielen werde, war mir damals völlig fremd natürlich, weil ich habe nie damit gerechnet, dass ich romantische Musik machen werde mit der Gambe. Aber das hat sich dann eigentlich doch, und da schließt sich der Kreis, doch ergeben. Und zwar habe ich eine romantische Gambe gefunden, nämlich den Arpeggione.
Ah, okay.
Der Apigione ist vom Wesen her eigentlich genau die gleiche Idee, die man viele Jahre vorher am Ende des 15. Jahrhunderts in Spanien gehabt hat, dass man ein gezupftes Instrument, damals war es die Viola de Mano, eben auch mit dem Bogen spielen kann. Und zur Zeit Schuberts war es die Gitarre. Und deshalb hat man einfach die Gitarre mit einem runden Steg gebaut, zwischen die Beine geklemmt und mit dem Bogen gespielt.
Eigentlich ideal für Gambisten, weil es gibt ja auch die Bünde.
Genau. Für Cellisten nicht so angenehm. Und Sie merken wahrscheinlich schon ein bisschen, wo das hin will. Das ist diese berühmte Sonate, die es für dieses Instrument gibt, von Franz Schubert.
Man hat auch fast das Gefühl, man kennt eigentlich Arpeggione nur über Arpeggione-Sonate von Schubert.
Genau, genau. Und viele Cellisten, denen ich sage, du, ich spiele das jetzt auf dem Arpeggione, die greifen sich aufs Hirn und sagen, was? Wie kommst du auf die Idee? Aber eigentlich greift man doch zum Originalinstrument zurück, für das Schubert dieses wunderschöne Stück komponiert hat. Und für uns ist es eigentlich, für Gambisten ist es gar nicht so unglaublich schwer, weil es ist das, was wir unser ganzes Leben machen, also hinter Bünde greifen und eigentlich die Klangfarbe viel mehr über die rechte Hand zu machen, die ganze Tongestaltung viel weniger über links, weil man ja da hinter dem Bund ist. Und also für uns ist das eigentlich durchaus möglich und für mich ist es eine ganz, ganz fantastische Repertoire-Erweiterung. Und ich bin sehr glücklich, dass ich mit diesem Stück jetzt relativ viel und oft auf den Bühnen stehe.
Man kann sie auf der Bühne hören, leider aber noch nicht hier, weil die Aufnahme steht noch an. Wir trösten uns jetzt mit dem langsamen Satz von der Toten, das Mädchen von Schubert.
Genau.
Ein Ausflug in die Romantik, den Sie, Lorenz Hufschmidt, demnächst auch machen werden auf dem Arpeggione. Hier in das Reich Schuberts, der Toten, das Mädchen, der langsame Satz, den Sie eben gehört haben mit dem Alban Berg Quartett. Sie machen ja auch, ich habe gelesen, ungefähr 40 Solokonzerte pro Jahr. Solokonzerte, das heißt mit wechselnden Instrumentalisten, mit wechselnden Partnern und natürlich auch mit Ihrem Ensemble Armonico Tributo. Wahrscheinlich ist es immer schwieriger, da ein Engagement zu kriegen für ein großes Orchester. Was sind denn so Ihre inspirierendsten Begegnungen mit anderen Musikern?
Oder da gibt es eine ganz, ganz lange Liste. Und das, was mich sehr freut, ist, dass es da große Konstanten durchgibt, die sich eigentlich von Anfang an bis jetzt durchziehen, aber dass doch auch ein ganz großer Wechsel und ganz unterschiedliche Leute dabei sind. Ja, sicherlich haben mich natürlich meine Lehrer am Musikgymnasium und am damals sogenannten Bruckner Konservatorium der Stadt Linz geprägt. Und dann ist es losgegangen. Ich habe auch in meinen ersten Jahren mit der Viola da Gamba noch August Wenzinger kennenlernen dürfen und bei ihm Kurse belegen können.
Einer der ersten Gambisten.
Ja. Mitbegründer des Cola Cantorum, ja. Auch eine ganz große Persönlichkeit war Josef Mertin. Der ist sehr wenigen ein Begriff, aber er hat an der Musikhochschule, an der mittlerweile Kunstuniversität in Wien, Aufführungspraxis für alte Musik unterrichtet. Und da war unter seiner Schülerschaft Gustav Leonhard und Nikolaus Anoncourt. Das war eine zündende Persönlichkeit, auf jeden Fall, ja. Dann Jordi Savall, der Name ist schon sehr oft gefallen, brauchen wir jetzt nicht nochmal erwähnen. Aber durch ihn habe ich dann auch mit Don Koopman zum Beispiel zusammen musiziert. Ich war sehr viel mit Kollegen, also die auch mit mir gemeinsam in Basel studiert haben, Rolf Lislewand, Andrea Marcon.
Die Ihnen ja zum Teil dann auch wieder in Trossingen als Kollegen begegnen.
Genau, und immer wieder, also mit Marcon habe ich auch die Bach-CD aufgenommen. Und Dann aus ganz anderen Sparten habe ich viel mit Marco Ambrosini auch zu tun. Also wir improvisieren, das ist...
Der Schlüsselharper spielt, das ist auch ein Instrument, was man erklären müsste, tun wir nicht.
Er ist auch in Kooperation mit der Musikschule in Drossingen jetzt. Also das ist sehr, sehr schön. Und dann machen wir ja auch ziemlich viel Musik fremder Länder sozusagen. Wir haben ein großes Projekt mit Musik der Seidenstraße am Laufen. Und da musiziere ich zusammen mit traditionellen chinesischen Musikern, also mit Ahu und Sheng und vielen Instrumenten der chinesischen Musik. Und diese Seidenstraße, die geht dann über Kasachstan. Und da habe ich die Ehre, mit einer wirklich praktizierenden Schamanin zusammen zu musizieren. Raushan Orezbayeva. Sie spielt das Instrument, das heißt Kilkobis. Ist sowas Ähnliches wie ein, könnte man sagen, wie eine Pferdekopfgeige, eine mongolische mit zwei Seiten. Und da sind auch die Seiten aus Pferdehaare, also nicht nur die Bogenhaare. Also wenn die spielt, das ist wirklich eine kultische Handlung. Das ist nicht mehr nur ein Konzert, das sind unvergessliche Momente. Sie kann ihr Instrument zum Sprechen bringen, sie kann Tiere damit imitieren. Da hat man wirklich das Gefühl, dass ich... eine Ebene nach oben öffnet, wenn man mit ihr zusammen musiziert. Einige türkische Musiker und zum Beispiel Murat Coşkun, der sicher auch ein Begriff ist, mit dem musiziere ich auch sehr viel. Und was wir jetzt auch machen, eben mit dem Apejone zusammen, musiziere ich mit der Hammerklavier-Solisten, was man als Gambist sonst nicht sehr oft macht, zusammen mit Mathieu Schweiger und Sebastian Wienand. Und meine Ausflüge mit dem Bariton, das ist diese Gambe, die auch in der Zeit von Haydn noch viel verwendet wurde. Das hat mich dazu gebracht, auch mit dem Konzertmeister des Freiburger Barockorchesters, mit Gottfried von der Goltz und einem exquisiten Solistenensemble, die Oktette von Haydn zu musizieren, die Bariton-Oktette und auch einige Trios.
Da gäbe es also noch viel, viel aufzunehmen auch, wenn wir sie so im Konzert hören können.
Also nicht nur viel, sondern es ist wirklich ganz exquisite, wunderschöne Musik, die kaum gespielt wird. Und jeder, der sie spielt, fragt sich eigentlich, ja, warum eigentlich nicht?
Sie begegnen trotzdem, das haben wir auch eingangs gehört, ja auch wieder Ihren Gambenkollegen, Jordi Savall oder Philippe Hierlot. Oder eine Aufnahme, die ich auch sehr liebe, mit Sophie Vatillon, die ja schon eine Weile verstorben ist. Da haben Sie eine Aufnahme gemacht mit Johannes Schenk. Sophie Vatillon hat auch bei Jordi Savall gespielt?
Sie hat lange bei Jordi Savall gespielt und wir haben viele schöne Tourneen auch gemeinsam gemacht. Und es war immer sehr, sehr nett, mit ihr zu musizieren. Sie ist ja dann leider relativ bald nach diesen ganzen Aktivitäten dann sehr jung verstorben. Das hat eine große Lücke eigentlich hinterlassen. Ich habe sie wirklich als Mensch und als Musiker beides sehr, sehr geschätzt. Und sie hat ja auch einige sehr schöne Solo-Einspielungen vorgelegt.
Dann hören wir sie mit den Rheinnymphen, zumindest mit dem Beginn von Johannes Schenk aus dem Jahre 1704.
Zwei originale Gamben, also die Jakobus Steiner. Und sie hat von mir ein anonymes Instrument geliehen bekommen. Das dürfte höchstwahrscheinlich von Albanus, der zuerst in Graz gearbeitet hat und dann in Brixen als Instrumentenbauer gewirkt hat.
Heute in SWR 2 zur Person der Gambist Lorenz Tuffschmidt und Ensembleleiter von Armonico Tributo. Sie sind schon sehr, sehr lange auch Professor. Sie haben lange Jahre in Graz Gambo unterrichtet und sind in Trossingen, seit 2009 sogar auch der Leiter der alten Musik. Trossingen liegt ja ein bisschen ab. Man hat sich irgendwann mal entschieden, dass die alte Musik dort ihr Zentrum haben soll. Und man geht von diesem Campus-Gedanken aus. Dort sollen die Leute dann auch zusammen Musik machen. Ist es wirklich ein Campus geworden oder sind es viele Anreisende und Abreisende, junge und ältere Musiker?
Ich würde sagen, es gibt beides. Es gibt beides. Es gibt gerade natürlich auch in der Professorenschaft einige, die viel reisen, weil sie ja auch noch ihr Konzertleben haben. Und ich finde, das sollen sie auch. Gerade in der Altmusik ist es doch sehr wichtig, nicht zu vergessen, wofür man eigentlich das Ganze macht. Und das ist doch das Publikum, dass man ein Publikum erfreuen möchte. Und die Ansprüche des Publikums ändern sich auch immer wieder sehr heftig, sieht man auch jetzt. Es gibt ganz gegensätzliche Strömungen in der Altmusik. Dass man das direkt im Konzertleben miterlebt, finde ich, ist auch sehr wichtig für die Dozenten und Dozentinnen. Ich bin streng genommen jetzt nicht mehr der Leiter des Instituts für Alte Musik. Das habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren, nach 6 Jahren erfolgreicher Leitung, dann doch wieder abgegeben. Mein Freund Werner Matz gemacht ist, der wahrscheinlich vom Concerto Köln als Solo-Cellist ein Begriff ist. Und der macht es sehr gut und sehr erfreulich. Und ich kann sagen, dass diese Campus-Idee eigentlich sehr, sehr gut aufgeht. Ich habe eben zuerst, wie Sie schon gesagt haben, an der Kunstuniversität in Graz 16 Jahre lang in Form einer Gastprofessur Gambe unterrichtet und Aufführungspraxis und hatte dann die Ehre, eben nach Trossingen wechseln zu dürfen. In Graz war eigentlich nur Blockflöte, Gambe und Cembalo an Instrumenten der alten Musik, was dann für die Kammermusik immer schwierig ist. Und in Trossingen haben wir, sage ich jetzt wieder, auch jetzt das gesamte Angebot, also mit Zink und Barockposaune, da sind auch alle Lehraufträge jetzt wieder entweder schon wieder neu besetzt oder noch in Ausschreibung.
Und auch ausreichend Streicher.
Ja, das ist sehr, sehr fein und sehr erfreulich. Ja, jetzt hatten wir gerade eine Abschlussprüfung in Ensembleleitung und da haben wir 2 Grand Motets gehört, eine von Lully und eine von Charpentier. Selbst so große Dinge sind möglich. Ja, solange die Leute da sind, wächst das wirklich sehr schön zusammen. Wir werden da eine richtige Familie eigentlich. Und jeder fiebert mit dem anderen mit, sowohl die Studierenden, wenn der Dozent wieder irgendwo ein Konzert macht, als auch umgekehrt. Wir machen auch viele Projekte gemeinsam, also Learning by Doing, so wie das bei mir ja auch war, wie ich mit Jordi getourt habe. Ab dem 2. Studienjahr gehen wir auch hauptsächlich in die Region. Wir haben auch eine sehr schöne Kooperation mit dem Elsass, mit den Amiens in Straßburg, wo wir dann immer wieder in Ebersmünster zum Beispiel musizieren dürfen. Und auch mit dem Dreifaltigkeitsberg, dieser herrlichen Wallfahrtskirche, da tut sich einiges.
Und bei Speichingen.
Bei Speichingen, ja genau. Da wachsen wir wirklich sehr, sehr schön zusammen.
Muss man die Instrumente alle hochtragen?
Ja, Gott sei Dank gibt es schon eine Fahrstraße mittlerweile.
Ja, Sie haben auch da ein paar Beispiele mitgebracht. Es gibt in Trossingen ja ein Barockorchester und es gibt auch ein Ensemble des 17. Jahrhunderts, das Sie gemeinsam mit Ihren Kollegen auch leiten.
Genau, also für das Barockorchester ist hauptsächlich der Kollege Anton Steck und Marieke Spahns und Werner Matzke zuständig. Das haben wir uns so aufgeteilt. Und ich mache zusammen mit Jan van Elsacker und Rolf Lieslewand das Ensemble des 17.
Also
Jahrhunderts.
Sänger und Laute.
Oder? Ja, weil es ist ja auch so verpflichtend, dass alle Studierende gewisse Ensemblestücke, Ensemblearbeit leisten müssen im Laufe ihres Studiums. Und es können ja nicht alle im Barockorchester mitspielen. Zink zum Beispiel ist in vielen Stücken des Barockorchesters natürlich nicht vorgesehen. Oder auch zu viele Gambe. Lauten, Gambe. Und deshalb war das eigentlich der Anlass, dass wir dieses Ensemble gegründet haben. Aber da die Musik des 17. Jahrhunderts so reichhaltig ist, funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut und wir haben sehr viel Spaß dabei.
Sie haben da einen Schmankerl rausgesucht und vorher sprachen Sie auch davon, dass es gut ist, wenn die Dozenten, die Professoren im Konzertleben noch stehen und auch ein bisschen sehen, was sich gerade verändert. Denn es verändert sich schon gerade etwas weg von dem historischen Exakten. Und jetzt hören wir auch alte Musik, die einfach Spaß machen kann. Das ist ja eigentlich Unterhaltungsmusik.
Das ist Unterhaltungsmusik. Je mehr man sich mit der alten Musik beschäftigt, umso mehr wird man draufkommen, dass es gewisse Bereiche gibt, die eine ganz große Kreativität eigentlich voraussetzen. Und das Typischste, das Deutlichste ist der Tanz, finde ich, und die Improvisation. Weil wenn man improvisieren würde, streng im Stile des 17. Jahrhunderts, das wäre wie ein sehr, sehr kitschiges, historisierendes Bild. Das würde niemand wirklich schätzen und lieben können. Weil es wird zwar Richtiges vermittelt, aber es hat eigentlich keinen Inhalt, wenn man das tun würde. Bei einer Improvisation muss man eben als Person auch in dieser Improvisation drinnen stehen. Und beim Tanz ist eigentlich genau das Gleiche. Wenn man eine historisierende Tanzvorstellung auch einer französischen Oper sieht, dann bleibt das eigentlich immer ziemlich fremd von uns. Und ein Tanz, den man nur als fremd und schön betrachtet, ich finde, da fehlen wirklich ganz viele Dimensionen, die drinnen sein müssen, um uns heute auch wirklich eben in einen Kulturprozess hineinzubringen als Publikum.
Es mag ja sein, dass es distanziert war, aber die Gesellschaft war eben distanziert und somit war die Emotionalität auch wieder eine andere.
Ja, und das Publikum hat auch mitgetanzt. Das geht ja auch nicht heutzutage, weil die Leute ja nicht wissen, wie das funktioniert eigentlich.
Vielleicht darf man bei dem nächsten Lupetto Tundo auch mitsingen.
Cadeli belle tu, porti la palla. Cadeli belle tu, porti la palla. Tu rondi il carondi di lunare, tu rondi il carondi di lunare. Ferma quanto ti dico, doie.
Ja, Lupetto Tundo haben wir eigentlich mehr oder weniger ganz zufällig aufgenommen, weil die Hochschule trat an mich damals, als ich noch die Institutsleitung hatte, heran und fragte, ob wir nicht ein bisschen einen Beitrag machen würden zur Weihnachts-CD der Hochschule. Und dann habe ich gesagt, ja doch, da könnten wir schon was machen. Es soll eben nicht zu ernst sein. Ja gut, das ginge auch. Und dann ist mir dieses Stück eingefallen, Lupetto Tundo. Und wir haben das dann aufgenommen bei uns im großen Saal. Relativ schnell ist es gegangen, ist ja auch das meiste improvisiert. Und der Tonmeister hat auch mehr oder weniger zufälligerweise, um selber zu sehen, was da unten passiert, eben eine Kamera mitlaufen lassen, eine Einstellung von weit weg. Und nachdem wir dann das Material fertig hatten, haben wir das einmal so als Versuchsballon auf Facebook reingestellt, den Film und die Musik. Und das war ein unglaublich durchschlagender Erfolg. Das hat sich innerhalb von wenigen Tagen rund um den Erdball herumgeklickt. Zigtausend Klicks haben wir damit erhalten. Und das hat uns dann doch auch sehr gefreut, dass wir mit so einem sehr einfachen Stück eigentlich so einen Riesenerfolg landen konnten.
Sowas wünscht man sich natürlich für die andere alte Musik auch.
Ja, mit den Bach-Stücken ist uns das nicht gelungen, diesen Riesenerfolg einzuholen.
Herzlichen Dank, Lorenz Duftschmidt, dass Sie da waren.
Bitte, gerne.
Heute in SWR 2 zur Person, der Gambist Lorenz Duftschmidt. Und wir hatten es schon, gerade haben wir ihn als Professor gehört in Trossingen an der Musikhochschule und auch als Ensembleleiter von Armonico Tributo. Mein Name ist Dagmar Munk. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.